Grüß Gott, geschätzte Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria in Südtirol. Martin Löschberger begrüßt Sie heute zur Sendung Spiritualität. Wir haben heute ein biblisches Thema vorbereitet. Pater Elmar Busse von der Schönstattbewegung wird heute das Wort aus dem Philipperbrief des Apostels Paulus, Philipper Kapitel 4, Vers 6 und folgende, eben betrachten und auf unser aktuelles Leben, auf unseren Alltag auch auslegen, damit wir Kraft schöpfen aus diesem Wort. Das Zitat aus dieser Bibelstelle, das lautet so: Sorgt euch um nichts, sondern bringt in jeder Lage betend und flehend eure Bitten mit Dank vor Gott. Damit, mit diesem Titel der heutigen Betrachtungssendung, begrüße ich auch nun unseren Gastreferenten Pater Elmar Busse. Grüß Gott.
Grüß Gott, Herr Löschberger. Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer.
Pater Elmar Busse ist schon lange Priester und Seelsorger innerhalb der Schönstattbewegung ist. Und Sie sind derzeit in Essen stationiert und haben von dort einen Schwerpunkt aus zu betreuen, der auch weit im Umkreis liegt. Wie weit sind Sie dort unterwegs, also von dort aus?
Gut, es gibt im Umkreis von einer Stunde 6 Schönstattzentren in verschiedenen Diözesen. Aber ich habe auch noch einige Einsätze auch in den neuen Bundesländern meiner Heimat. Also bis nach Bautzen sind das dann 600 Kilometer.
Mhm. Da werden Sie sich vielleicht auch öfter fragen, eben in Anlehnung an das heutig ausgewählte Zitat vom Philipperbrief: Sorgt euch um nichts, sondern bringt in jeder Lage betend und flehend eure Bitten mit Dank vor Gott. Da können Sie sich aus eigener Erfahrung auch etwas dazu sagen.
Oh ja.
Ja. Dann lade ich Sie ein, liebe Hörerinnen und Hörer, dass wir nun der Betrachtung zuhören, und im Anschluss daran gibt es noch ein wenig Zeit, dass wir im Gespräch bleiben. Wenn Ihnen etwas Wichtiges eingefallen ist dazu, Sie können dann anrufen. Ich werde die Telefonnummer dann rechtzeitig noch Ihnen bekannt geben. Bitte.
Liebe Hörerinnen und Hörer, vor kurzem bekam ich von einer Mutter folgende Nachricht. Danke für Ihr Gebet. Ich glaube, es war ein Wunder, dass XY überlebt hat und dass die Heilung so schnell fortgeschritten ist. Nach mehr als 7 Wochen Krankenhaus, die Hälfte der Zeit Intensivstation, die andere Hälfte auf der Neurologie-Reha, ist er bereits vor einigen Tagen zur ambulanten Reha entlassen worden. Er wohnt zu Hause und ist schon fast wieder ganz hergestellt. Es wird außer ein paar Narben nichts zurückbleiben. Er möchte diese Woche das erste Mal wieder in die Schule gehen. Er hat die Hoffnung, trotzdem noch in diesem Schuljahr das Abitur zu machen. Es war eine ganz große Hilfe in so einer Zeit, uns in einem so starken Gebetsnetzwerk von so vielen Freunden getragen zu wissen. Zurzeit geht es mir gesundheitlich nicht so gut. Nach XYs Unfall haben bei mir Herzrhythmusstörungen eingesetzt, die medikamentös behandelt werden. Der Hintergrund dieser Nachricht: Im August hatte einer ihrer Söhne den Güterbahnhof mit einem Abenteuerspielplatz verwechselt. Ob es nun gedankenloser Leichtsinn oder riskante Mutprobe sein sollte, er war mit anderen Jugendlichen auf die Waggons geklettert und war zu nahe an die Oberleitung gekommen. Es kam, was kommen musste. Der Funke sprang über und das Ergebnis las sich damals so. Er hat Verbrennungen an 80% der Körperoberfläche und eine kleine Blutung im Gehirn vom Sturz vom Waggon. Prognose: alles offen, bestenfalls Wochen auf der Intensivstation und monatelange Hauttransplantationen. Bitte schließen Sie uns fest mit ein in Ihr Gebet. Sie können sich vorstellen, wie sehr ich mich über diese neue Nachricht gefreut habe. Gott hat auf unser Gebet gehört, das wir flehend mit Dank vor ihn gebracht hatten. Was für religiöse Menschen eine Selbstverständlichkeit ist und einen selbstverständlichen Umgang mit Gott darstellt, ist für nicht-religiöse Menschen unvorstellbar. Auch dafür ein Beispiel. Jan Philipp Remzmar, der 1996 gewaltsam entführt worden war, wurde nach seiner Befreiung befragt, ob er in der schweren Zeit Trost in der Religion gefunden habe. Er antwortete: überhaupt nicht. Ich habe festgestellt, dass ich wirklich nicht religiös bin. Ich habe Briefe bekommen, die diese religiöse Dimension anmahnten. Ich habe sie als eine unglaubliche Zumutung empfunden. Abgesehen davon, dass ich keine Adresse habe, an die ich irgendeinen Dank richten könnte, hätte ich sie, wäre es dieselbe Adresse, bei der ich mich zu beschweren hätte. Ich bin nicht religiös und da habe ich es gemerkt. Ähnlich äußert sich ein bayerischer Abiturient. Er schrieb: Ich weiß, dass es Gott nicht gibt. Ich weiß auch, dass Gott ein von hilfsbedürftigen Menschen erfundenes höheres Wesen ist, von dem sich der Mensch Hoffnung und Hilfe in schwierigen Zeiten verspricht. Der Mensch flüchtet sich in schwierigen Zeiten, in denen er nicht mehr daran glaubt, aus eigener Kraft aus ihnen herauszukommen, zu einem von ihm selbst erfundenen, übermächtigen, irrational existierenden Wesen, sodass ihm in schwierigen Lagen etwas sehr Wichtiges und Starkes bleibt. Und das ist positives Denken. Positives Denken, das auch dazu führt, die eigene, im Verhältnis zum Universum überdimensional winzige Existenz als nicht sinnlos anzusehen. Zitat Ende von diesem Abiturienten. So erklären sich nicht religiöse Menschen, wie es zu dem Phänomen Glauben kommt. Wenn das wirklich so wäre, dann dürfte es aber folgende Begebenheit nicht geben. Der französische Journalist André Frossard schrieb 1969 über seine Bekehrung, also 34 Jahre später. Er hat die Bekehrung am 8. Juli 1935 erlebt. Und ich möchte jetzt ein längeres Zitat aus seinem Selbstzeugnis bringen. Die Bekehrten sind lästig, sagt Bernanos. Aus diesem und anderen Gründen habe ich lange gezögert, den vorliegenden Bericht zu schreiben. Dennoch bin ich schließlich zu der Überzeugung gelangt, dass selbst ein unwürdiger Zeuge, der zufällig die Wahrheit über den Sachverhalt eines Prozesses weiß, die Verpflichtung hat, sie mitzuteilen. Er hofft dabei, dass sie um ihrer selbst willen das Gehör finden werde, das er aufgrund seines eigenen Wertes nicht erwarten kann. Und nun ist der Fall eingetreten, dass ich auf ganz seltsame Weise die Wahrheit über die allerumstrittenste Causa und den ältesten aller Prozesse weiß. Gott existiert, ich bin ihm begegnet. Ich bin ihm unvermutet begegnet. Durch Zufall würde ich sagen, wenn bei einer Begebenheit solcher Art überhaupt der Zufall im Spiele sein könnte. Mit dem Staunen, das etwa ein Mensch empfinden würde, der in Paris bei einer Straßenbiegung statt des bekannten Platzes, der wohlvertrauten Kreuzung, ein unendliches Meer vor sich ausgebreitet und Wellen die Häuser umspülen sähe. Es war ein Augenblick der Verblüffung, der noch andauert. Ich habe mich niemals an die Existenz Gottes gewöhnt. Um 17.10 Uhr war ich auf der Suche nach einem Freund in eine kleine Kirche des Quartier Latin eingetreten und verließ sie 17.15 Uhr im Besitz einer Freundschaft, die nicht von dieser Erde war. Als ein Skeptiker und Atheist der äußersten Linken war ich eingetreten. Und größer noch als mein Skeptizismus und mein Atheismus war meine Gleichgültigkeit gewesen. Mich kümmerten andere Dinge als ein Gott, den zu leugnen mir nicht einmal in den Sinn kam. So sehr schien er mir längst nur mehr auf das Konto der menschlichen Angst und Unwissenheit zu gehören. Ich ging wenige Minuten später hinaus, als ein katholischer, apostolischer, römischer Christ, getragen und emporgehoben, immer von Neuem ergriffen und fortgerissen von der Woge einer unerschöpflichen Freude. Ich war 20 Jahre, als ich eintrat. Als ich hinausging, war ich ein zur Taufe bereites Kind, das mit weit aufgerissenen Augen die Welt betrachtet, den bewohnten Himmel, die Stadt, die nicht ahnte, dass sie ihre Fundamente in die Luft gebaut hatte. Die Menschen im prallen Sonnenlicht, die in der Dunkelheit zu gehen schienen, ohne den ungeheuren Riss zu sehen, der soeben den Vorhang dieser Welt geteilt hatte. Meine Gefühle, meine innere Welt, meine Gedankengebäude, in denen ich mich schon häuslich eingerichtet hatte, waren nicht mehr da. Selbst meine Gewohnheiten waren verschwunden, mein Geschmack verwandelt. Ich verhehle mir nicht, dass eine Bekehrung dieser Art durch ihre Unvermitteltheit etwas Schockierendes, ja Unglaubwürdiges für unsere Zeitgenossen an sich hat, die die Wege des Intellekts den mystischen Blitzen vorziehen und die immer weniger das Eingreifen des Göttlichen, das tägliche Leben gelten lassen. Aber so sehr ich mich auch mit dem Geist meiner Zeit in Einklang zu setzen wünschte, so kann ich doch nicht die Situation einer langsamen Entwicklung zeigen, dort, wo ein jäher Umschwung stattgefunden hat. Ich kann nicht die, sei es unmittelbare, sei es weiter zurückliegende psychologischen Ursachen dieses Umschwungs nennen, weil diese Ursachen nicht vorhanden sind. Es ist mir unmöglich, den Weg zu beschreiben, der mich zum Glauben geführt hat, weil ich mich auf einem ganz anderen Weg befand und an etwas ganz anderes dachte, als ich in eine Art Hinterhalt geriet. Dieses Buch erzählt nicht, wie ich zum katholischen Glauben kam, sondern wie ich nicht dorthin ging und mich plötzlich dort befand. Es ist nicht die Darstellung einer geistigen Evolution, sondern die Mitteilung von einem unvermutet eingetretenen Ereignis, so etwa wie die Zeugenaussage über einen Unfall. Wenn ich es für nötig halte, länger von meiner Kindheit zu sprechen, so wahrlich nicht, um mich mit meinem Vorleben interessant zu machen, sondern eindeutig klarzustellen, dass nichts mich auf das, was mir geschehen ist, vorbereitet hat. Auch die göttliche Liebe handelt frei. Und wenn ich nicht umhin kann, oft in der ersten Person zu sprechen, so deshalb, weil es für mich klar ist. Ich wünschte, es gelänge mir, meine Leser ebenso davon zu überzeugen, dass ich nicht die geringste Rolle bei meiner eigenen Bekehrung gespielt habe. Aber es genügt nicht, das zu sagen. Man muss es auch beweisen. Hier sind die Fakten. Es ist der 8. Juli 1935, ein herrlicher Sommertag. Vor mir öffnet sich schnurgerade in vollem Sonnenlicht die Rüde Ulm bis zum Pantheon hin, das von dieser Seite gesehen den Vorteil hat, sich fast senkrecht emporgestreckt dem Beschauer darzubieten. Wo sind meine Gedanken? Ich erinnere mich nicht. Wahrscheinlich irren sie wie gewöhnlich die Mauern entlang auf der Suche nach einem Vorsprung, einer Ecke, einem geometrischen Motiv, um dort einen Augenblick haften zu bleiben. Meine seelische Verfassung in dem Moment? Nach dem Zeugnis zu urteilen, welches das Bewusstsein von sich aus liefern kann, ausgezeichnet. Ich will damit sagen, ohne jene innere Unruhe, von der man behauptet, sie disponiere zum Mystizismus. Ich habe auch keinen Liebeskummer. An eben dem Abend, dies für jene Leute, die stolz sind auf ihren Scharfsinn und die Religion aus ihrem Gegenteil erklären, den Geist aus dem Körper, das Mehr aus dem Weniger und besonders gern das Hohe aus dem Niedrigen. An diesem Abend also habe ich ein Rendezvous mit einer deutschen Studentin, die in mir die Hoffnung auf eine nicht allzu schwierige Eroberung ihrer Festung geweckt hat. Einen Augenblick später werde ich vergessen, abzusagen. Ich habe auch keinerlei metaphysischen Ängste. Zuletzt sind mir solche im Alter von 15 Jahren gekommen, und zwar in der beharrlich wiederkehrenden Form, die ich am Anfang dieses Buches beschrieben habe. Das All, das mich in seinen Bann schlägt, mich bedrängt durch das, was ich nicht anders benennen kann als eine stumme Ruhelosigkeit, wird mir jetzt im nächsten Augenblick das Geheimnis seines Daseins, den Schlüssel zu seinen Hieroglyphen, ausliefern. Es hat mir gar nichts ausgeliefert. Und inzwischen habe ich aufgehört, mich darum zu bemühen. Ich glaube, mit unseren sozialistischen Freunden, dass die Welt eine politische und historische Wirklichkeit ist und die Metaphysik die allertrügerischste Zeitvertreibung. Auf alle Fälle, wenn ich glaubte, dass es eine Wahrheit gäbe, wären die Priester die letzten Menschen, die ich darum fragen würde. Die Kirche, die ich nur aus einigen ihrer zeitlichen Fehler und Missstände kenne, der letzte Ort, wo ich sie suchen würde. Mein Beruf hat nichts dazu getan, meinen Skeptizismus zu vermindern, aber viel, um die Sorgen schwinden zu lassen, die meine entmutigende Jugend meinen Eltern bereitet hatten. Ich übe ihn zu jung und seit zu kurzer Zeit aus, als dass er mir die Enttäuschung hätte bringen können, die im Menschen oft eine Lehre, ein der Entfaltung des religiösen Bewusstseins günstiges Einsamkeitsgefühl erzeugen. Ich habe keine Sorgen, ich mache den anderen keine. Auf der politischen Ebene herrscht in diesem Jahr Ruhe, keine inneren Wirren, keine direkte Bedrohung von außen. Das Sturmzeichen ist noch nicht gegeben worden. Kein Grund zur persönlichen Beunruhigung für mich. Meine Gesundheit ist gut, ich bin glücklich, soweit man es sein oder wissen kann. Der Abend kündet sich angenehm an und ich warte. Ich empfinde auch keinerlei Neugierde, die Religion betreffend, die einer anderen Epoche angehört. Es ist 17.10 Uhr. In 2 Minuten werde ich Christ sein. Gelassener Atheist, der ich bin, ahne ich wahrhaftig nichts davon, als ich des Wartens müde, kopfschüttelnd über die nicht enden wollenden, unverständlichen Andachtsübungen meines Kameraden nun meinerseits die kleine Eisentüre aufstoße, um als Neugieriger oder als Zeichner des Gebäude näher in Augenschein zu nehmen, in dem er sich, wie mir vorkommt, schon eine Ewigkeit aufhält. Tatsächlich waren es höchstens 3 oder 4 Minuten. Was man von der Kapelle oberhalb des Portals sehen konnte, war nicht gerade erhebend. Sie gewinnt nicht. Die kleinen Schwestern, deren kleiner Bruder ich bald sein werde, mögen mir verzeihen, wenn ich schlecht von ihrer Behausung rede. Sie gewinnt nicht, wenn man ihren unteren Teil sieht. Es ist eines jener neugotischen Bauwerke aus dem 19. Jahrhundert, von Architekten geschaffen, die es sich offenbar zum Ziel gesetzt haben, Ordnung in den Spitzbogenstil zu bringen und ihm auf diese Weise Leben und Bewegung genommen haben. Ich schreibe das nicht, um des zweifelhaften Vergnügens willen einen Kunststil zu kritisieren, über den das Urteil bereits gefällt ist, sondern um es klar zu machen, dass künstlerische Erregung bei dem, was nun folgte, nicht im Spiele war. Das Innere der Kapelle ist nicht reizvoller als das Äußere. Eine öde Werkshalle, Werft eines steinernen Schiffes, dessen düstergraue Linien aufeinander stoßen und wieder auseinandergehen, bevor sie die Möglichkeit gehabt haben zur zisterziensischen Begegnung der Strenge mit der Schönheit. Das Schiff ist klar in 3 Teile geschieden. Der erste beim Eingang ist den Gläubigen vorbehalten, die im Halbdunkel beten. Bunte Glasfenster, deren Farben durch die Masse der umliegenden Gebäude getrübt sind, werfen ein wenig Licht auf ein paar Statuen und einen blumengeschmückten Seitenaltar. Der 2. Teil wird von den Ordensschwestern eingenommen, die mit ihren schwarzen Schleiern auf dem Kopf aussehen wie Reihen sittsamer Vögel in ihrem Gestühl aus poliertem Holz. Später werde ich erfahren, dass es Schwestern von der sühnenden Anbetung sind, einer Kongregation, die als fromme Antwort auf gewisse Exzesse der 48er Revolution gegründet wurde. Verhältnismäßig gering an Zahl gehören sie einem jener kontemplativen Orden an, die die Gefangenschaft gewählt haben, um uns frei zu machen. Das Dunkel, damit wir Licht haben. Und von denen die materialistische Weltanschauung für 1 oder 2 Minuten noch die meine, sagt, sie seien zu nichts gut auf der Welt. Sie sprechen mit wechselnden Stimmen irgendein Gebet, das von einem Rande des Schiffes zum anderen wieder tönt, um in regelmäßigen Abständen in den Ausruf Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto zu münden und dann wieder in den ruhig plätschernden Wechselgesang zurückfällt. Ich weiß nicht, dass es sich dabei um Psalmen handelt, dass wir der Matutin beiwohnen, dass ich vom leichten Wellengang des kanonischen Stundengebetes gewiegt werde. Der letzte Teil der Kapelle ist hell erleuchtet. Auf dem ganz in Weiß gehaltenen Hauptaltar wird ein riesiges Aufgebot an Pflanzen, Leuchtern und anderen Zieraten von einem großen Kreuz in reicher Metallarbeit überragt, das in seiner Mitte eine matt-weiße runde Scheibe trägt. 3 weitere Scheiben von derselben Größe, aber in einem um eine Nuance verschiedenen Weiß, sind an den Enden der Kreuzbalken befestigt. Ich bin aus Kunstbegeisterung schon in manche Kirche eingetreten, aber ich habe noch nie mit Bewusstsein eine Mosanz mit der Hostie darin gesehen. Ich glaube, auch nie eine Hostie. Und ich weiß nicht, dass ich das allerheiligste Altarsakrament vor mir habe, zu dem zwei Reihen brennender Kerzen emporstreben. Die zusätzlichen weißen Scheiben und die überladene Goldverzierung machen es mir noch schwerer, diese ferne Sonne als das, was sie ist, zu erkennen. Die Bedeutung von dem Allem entgeht mir, und zwar umso mehr, da ich sie nicht suche. Neben der Türe stehend spähe ich nach meinem Freund, und es gelingt mir nicht, ihn unter den knienden Gestalten vor mir zu erkennen. Mein Blick wandert vom Dunkel zum Licht, kehrt zu den anwesenden Menschen zurück, ohne irgendeinen Gedanken mitzubringen, gleitet von den Gläubigen zu den unbeweglich verharrenden Ordensfrauen und bleibt dann, ich weiß nicht warum, an der zweiten Kerze haften, die links vom Kreuz brennt. Nicht an der ersten, nicht an der dritten, sondern an der zweiten. In diesem Augenblick bricht jäh eine Welle von Wundern los, deren unerbittliche Gewalt in einem Nu von dem absurden Wesen, das ich bin, die Hülle reißen und das Kind, das ich nie gewesen bin, geblendet von dem Glanz ans Tageslicht bringen wird. Zuallererst werden mir die Worte geistliches Leben eingegeben. Sie werden mir nicht gesagt, ich forme sie nicht selbst, ich höre sie, als würden sie neben mir mit leiser Stimme von einer Person gesprochen, die sieht, was ich noch nicht sehe. Kaum hat die letzte Silbe dieses leisen Vorspiels die Schwelle meines Bewusstseins erreicht, da bricht von Neuem die Lawine los. Ich sage nicht, der Himmel öffnet sich. Er öffnet sich nicht, er stürzt auf mich zu, schießt plötzlich wie ein stummes Wetterleuchten aus der Kapelle empor, wo er, wie hätte ich es ahnen können, auf geheimnisvolle Weise eingeschlossen war. Wie soll ich schildern mit diesen abgedankten Worten, die mir den Dienst versagen und mir die Gedanken abzuschneiden drohen, um sie in das Magazin der Einbildungen zu verweisen? Der Maler, dem es gegeben wäre, unbekannte Farben zu schauen, womit sollte er sie malen? Es ist ein unzerstörbarer Kristall von einer unendlichen Durchsichtigkeit, einer beinahe unerträglichen Helle. Ein Grad mehr würde mich vernichten. Einem eher blauen Licht, eine Welt, eine andere Welt von einem Glanz und einer Dichte, dass unsere Welt vor ihr zu den verwehenden Schatten der nicht ausgeträumten Träume zurücksinkt. Es ist die Wirklichkeit. Es ist die Wahrheit. Ich sehe sie vom dunklen Strand aus, wo ich noch festgehalten bin. Es ist eine Ordnung im Universum und an ihrer Spitze, jenseits dieses funkelnden Nebelschleiers, ist die Evidenz Gottes, die Evidenz, die Gegenwart ist, die Evidenz, die Person ist, die Person dessen, den ich noch vor einer Sekunde geleugnet habe, den die Christen unseren Vater nennen und dessen milde Güte ich an mir erfahre. Eine Milde, die keiner anderen gleicht, die nicht die, manchmal mit diesem Namen bezeichnete, passive Eigenschaft ist, sondern eine aktive, durchdringende Milde, die alle Gewalt übertrifft, die fähig ist, den härtesten Stein zu zerbrechen und, was härter ist als der Stein, das menschliche Herz. Ihr überwältigender Einbruch ist begleitet von einer Freude, die nichts anderes ist als der Jubel des vom Tod Erretteten, des gerade noch zur rechten Zeit aufgefischten Schiffbrüchigen, mit dem Unterschied allerdings, dass mir erst in dem Augenblick, da ich dem Heil entgegen emporgerissen werde, zum Bewusstsein kommt, in welchem Schlamm ich, ohne es zu wissen, versunken war. Und ich frage mich, der ich noch mit halbem Leibe darin gefangen bin, wie ich darin leben und darin atmen konnte. Zugleich ist mir eine neue Familie geschenkt worden, die Kirche, deren Aufgabe es ist, mich dorthin zu führen, wohin ich gehen muss. Denn so viel ist klar, dass trotz des gegenteiligen Scheins mir noch eine Strecke Wegs zurückzulegen bleibt, die nur aufgehoben werden könnte durch die Umkehrung der Schwerkraft. Alle diese Empfindungen, die ich in die ohnmächtige Sprache der Gedanken und Bilder zu übertragen mich bemühe, sind gleichzeitig, sind eine in der anderen eingeschlossen und nach Jahren noch werde ich ihre Gehalt nicht ausgeschöpft haben. Alles ist beherrscht von der einen Gegenwart, die zugleich jenseitigen und in unser aller, der unübersehbaren Versammlungsmitte weilenden Gegenwart des einen, dessen Namen ich nie mehr werde schreiben können, ohne dass mich die Sorge überfällt, seine Liebe zu verletzen, vor der ich stehe als ein Kind, dem das Glück zuteil geworden ist, Verzeihung zu finden, und das erwacht, um zu erfahren, dass alles Geschenk ist. Draußen scheint noch immer die Sonne. Ich bin ein 5-jähriges Kind und diese Welt, vorher aus Stein und Asphalt, ist ein großer Garten, in dem es mir erlaubt ist zu spielen, solange es dem Himmel gefällt, mich darin zu lassen. Willemang, der neben mir geht und etwas Besonderes in meinem Gesichtsausdruck bemerkt zu haben scheint, sieht mich mit der Eindringlichkeit eines Diagnostikers an. Ja, was hast du denn? Ich bin katholisch. Und als hätte ich Angst, mich nicht klar genug ausgedrückt zu haben, füge ich hinzu, apostolisch, römisch, damit mein Bekenntnis vollständig sei. Du hast ja die Augen ganz aufgerissen. Gott existiert und alles ist wahr. Nein, wenn du dich sähst. Ich sah mich nicht. Ich war eine Eule am hellen Mittag, die zum ersten Mal in die Sonne schaut. 5 Minuten später erzählte ich auf der Terrasse eines Cafés alles meinem Freund, besser gesagt, was mir im Ringen mit dem Unausdrückbaren zu sagen gelang, von dieser plötzlich vor mir ausgebreiteten Welt, dieser leuchtenden Wirklichkeit, die ganz still das Haus meiner Kindheit zum Einsturz gebracht und meine geistige Landschaft in Luft aufgelöst hatte. Die Trümmer meiner Gedankengebäude lagen verstreut am Boden umher. Ich betrachtete die Vorübergehenden, die ihren Weg gingen, ohne zu sehen, und ich dachte an ihr maßloses Staunen, wenn sie ihrerseits erleben würden, was ich eben erlebt hatte. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ich habe Ihnen dieses lange Zitat von André Brossard zugemutet, um deutlich zu machen, dass wir uns selbst nicht von den Zweifeln und Erklärungsversuchen von Nichtgläubigen verwirren lassen. Natürlich werde ich Bitten nur äußern, wenn ich mit einer Situation allein nicht zurechtkomme. Ich erlebe also eine gewisse Ohnmachtssituation. Das hat mit allgemeiner Schwäche nichts zu tun, sondern gehört zu einer reifen Selbsteinschätzung. Ich kann mehr nichts, als ich kann. Deshalb brauche ich die Hilfe von anderen. Natürlich sind wir heutzutage daran gewöhnt, dass wir Waren oder Dienstleistungen kaufen und sie nicht uns schenken lassen. Ich kann keine Butter machen, also kaufe ich sie mir im Laden. Ich kann keine Steuererklärung ausfüllen, also leiste ich mir einen Steuerberater. Aber wenn ich mit Freunden oder mit der Familie zusammen bin, da ist breiter Raum für Bitten, Wünsche und Geschenke. Gerade von leidenschaftlichen Ehepartnern höre ich immer wieder, dass sie dem anderen Liebeserweise schenken, die ihnen etwas abverlangen, aber andererseits auch Liebesansprüche an den Partner stellen. Sie sind und bleiben füreinander die größte Herausforderung. Das hat nichts zu tun mit kleinkrämerischem Aufrechnen, wer denn jetzt mehr für den anderen tun würde. Zwischen ruhigen und bequemen Partnern ist der Austausch weniger intensiv. Und dann gibt es Paare, die leben zwar äußerlich noch beieinander, aber es fließt nichts mehr zwischen ihnen, außer gewissen Höflichkeitsformen und organisatorischen Absprachen. Unsere Beziehung zu Gott lässt sich durchaus mit einer Ehe vergleichen. Auch hier gilt also, je inniger die Beziehung, desto intensiver der Austausch. Mir tut es manchmal leid, wenn Gläubige von ihren Gebetserhörungen mit einer gewissen Unbekümmertheit erzählen, wie sie Verliebten zu eigen ist, und dann kommt ein Kommentar von jemand, der zwar gut diskutieren, aber wenig lieben kann: Du darfst doch Gott nicht als Fürbittautomat missbrauchen. Oben steckst du deine Bitte rein und unten kommt die Erfüllung raus. Wer also im Vorstellungshorizont der Wirtschaft bleibt, der muss zwangsläufig die Lebensvorgänge zwischen Liebenden missverstehen. Paulus ist ein leidenschaftlich Liebender. Er staunt, dass Gott ausgerechnet ihn erwählt hat. Und er möchte Gott wieder lieben. Und das Glück und die Anstrengung, die damit verbunden ist, möchte er auch anderen erschließen. Aus diesem Grund schreibt er den Philippern: Sorgt euch um nichts, sondern bringt in jeder Lage betend und flehend eure Bitten mit Dank vor Gott. Das schreibt er den Philippern, und doch macht er sich ja selber auch Sorgen. Das können wir im 2. Korintherbrief nachlesen, im 4. Kapitel. Es geht Paulus in unserem heutigen Philipperbrief-Zitat darum, dass wir das Unsere tun, aber den Rest in die Hände Gottes legen. Ich möchte einen Vergleich gebrauchen. Einem verwöhnten Kind werden die Eltern häufiger ein Nein zumuten und das Nein kommentieren: Weil ich dich liebe, helfe ich dir nicht, denn das kannst du allein. Und ich will, dass du besser wirst und nicht, dass du es besser hast. Einem schüchternen Kind dagegen werden Eltern immer wieder sagen: Rück doch heraus mit deinen Anliegen, deinen Bitten und deinen Sorgen und sag sie uns. Ich möchte noch ein Beispiel von mir erzählen. Im letzten Jahr wurde ein Mitbruder zum Priester geweiht, der aus der Pfarrei stammt, wo ich meine erste Kaplanstelle hatte. Jetzt, am 20. September, wurde ein Mitbruder zum Priester geweiht, der erstmals als Junge an einem Zeltlager teilnahm. Das war für mich nach der Wende mein erstes Zeltlager für die Mainzer Schönstadtjugend war. Ich freue mich über jeden Mitbruder, den wir geschenkt bekommen. Aber besonders freut es mich, wenn aus meinen früheren Wirkungsbereichen jemand kommt. Auch wenn ich in beiden Fällen nichts dazu getan habe, dass in der Jugendzeit diese jungen Männer dem Ruf Gottes gefolgt sind, so habe ich doch all die Jahre intensiv und leidenschaftlich um Berufe gebetet. So betrachte ich auch diese beiden jungen Mitbrüder als Antwort des lieben Gottes auf meine inständigen Gebete. Wir dürfen Gott um Großes und Kleines bitten. Wir müssen damit rechnen, dass Gott manchmal Nein zu unseren Bitten sagt. Nicht nur, wenn die Gefahr zur Verwöhnung bestünde. Und diese Neins lasten da manchmal schwer auf unserer Seele. Aber diese Enttäuschungen an Gott sollten nicht dazu führen, dass wir Gott gegenüber eine Bescheidenheit entwickeln, die nichts anderes ist als getarnter Unglaube. Wir dürfen Gott belästigen. Wir dürfen in jeder Lage betend und flehend unsere Bitten mit Dank vor Gott bringen. Und die Frucht dieses Bittgebetes wird eine neue Lockerheit und Gelassenheit mit sich bringen, ja, eine gewisse Sorglosigkeit, denn Gott hat mehr Möglichkeiten und mehr Fantasie, das vor uns liegende Problem zu lösen, als wir uns im Moment ausdenken können.
Sorgt euch um nichts, sondern bringt in jeder Lage betend und flehend eure Bitten mit Dank vor Gott. Dieses Zitat aus dem Philipperbrief des heiligen Apostels Paulus hat Pater Imabuse heute ausgewählt für die heutige Sendung Spiritualität. Und er hat uns näher gebracht, wie unterschiedlich man das auch verstehen kann, aber wie auch selbstverständlich das verstanden werden kann, eben als lebendige Beziehung. Und um das geht es ja in erster Linie, dass wir eine lebendige Beziehung zu unserem Gott pflegen, aufbauen und vertiefen. Pater Imabuse, Sie haben uns eben schon eben diese Unterschiedlichkeit der Interpretation nahegebracht und was immer wieder auch missverstanden wird von der säkularisierten Welt, dass man, wenn man es nur mit weltlichen Augen betrachtet, ja nur verstehen könne, ja, also wenn ich etwas brauche, dann bestelle ich es oder dann bekomme ich es und muss dafür vielleicht etwas bezahlen. Aber es steckt ja noch eine andere Opposition dahinter, denn man könnte ja auch fragen, ja, Gott weiß ohnehin alles. Er kennt ja meine Sorgen und Nöte. Warum muss ich überhaupt noch bitten? Das hören wir auch immer wieder, wenn gläubige Menschen auch in Zweifel geraten, dass diese Dimension auch manchmal Vordergrund gewinnt. Was sagen Sie dann solchen Leuten?
Gut, dann kann ich aus dem Lukas-Evangelium zitieren. Ich glaube, das ist das 11. Kapitel, wo Jesus seine Jünger belehrt über das Beten und sie auch dann lehrt, sie sollen so leidenschaftlich bitten und lästig werden wie jemand, der nachts Besuch bekommt und dann zu seinem Freund geht und ihm weckt, dass ihm noch ein Brot rausrückt. Es gibt tatsächlich beides, also dieses, euer Vater weiß, was ihr braucht, ihr sollt nicht plappern wie die Heiden, und eben dieses andere, wo Jesus sagt, also kniet euch richtig rein und bestürmt den Himmel. Es ist, glaube ich, immer die Frage, an wen wendet sich jetzt Jesus im Moment? Und ich habe den Eindruck, dass gerade manchmal so die letztendlich neben Gott herleben und einfach so das Leben nehmen, wie es kommt, die also auch nichts ändern wollen, dass die dann sich genau die falsche Stelle raussuchen. Die sollten nämlich mal ein bisschen mehr Leidenschaftlichkeit lernen. Und die, denen diese Leidenschaftlichkeit leicht fällt und die immer anwenden, die sollten mal ein bisschen diese Ruhe lernen. Also genau das Umgekehrte, dass man also einfach berücksichtigt, Jesus spricht zu verschiedenen Leuten in verschiedenen Situationen. Und je nachdem, worum es jetzt gerade geht, wen er vor sich hat, finden wir also von ihm die Ermutigung in beide Richtungen.
Mhm. Interessant ist ja auch bei diesem Zitat aus dem Philipperbrief: Sorgt euch um nichts, sondern bringt in jeder Lage betend und flehend eure Bitten mit Dank vor Gott. Und interessant ist jetzt der folgende Satz: Und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken in der Gemeinschaft mit Christus Jesus bewahren. Da ist ein bisschen für mich jetzt so angedeutet, eben dieses lange Zeugnis, das Sie uns vorgelesen haben, dieses französischen Journalisten, der eine Bekehrung völlig unerwartet erfahren hat. Das, was Gott ihm schenken kann, also das, was alles Verstehen übersteigen kann und auch tatsächlich übersteigt, wenn wir die Größe Gottes wirklich sehen würden, ist da mit diesen Bitten und der Aufruf, betet ohne Unterlass, der kommt ja von Jesus sehr oft auch an die Jünger, die so nahe bei ihm durch die Welt wandeln und vieles von ihm lernen, aber er sagt immer wieder eindringlich, betet. Und betet ohne Unterlass. Und Jesus lehrt ihnen ja das Beten. Ist das nicht eine andere Form, dass wir Menschen ja gar nicht anders irgendwo die Dimension erahnen können, indem wir einfach auch in gewisser Hinsicht Gott anbeten, indem wir eben ihn bitten? Ist das nicht ein Beweis dessen, dass Gebet, schlechthin jedes Gebet, dass Gott eben viel größer ist als jeder einzelne Mensch?
Ja, und es gibt so ein ruhiges Fließen zwischen mir und Gott, und zwar in beiden Richtungen. Aber ich möchte eben nochmal betonen, dort, wo eine Beziehung da ist und wo sie lebendig ist, fließt etwas zwischen den beiden hin und her. Und dieses ruhige einfach bei Gott sein, du bist da, ich bin da und wir haben beide Freude daran, das gibt es, und es gibt dieses stürmische Fließen wie die junge Donau, die da über Felsen springt und wo man einfach aus einer Not heraus sich an Gott wendet. Also in beiden Fällen ist eine lebendige Beziehung da. Und ich merke auch, wenn ich dann das meine getan habe und sage jetzt, von mir aus kann ich jetzt an der Sache nichts mehr ändern, dann merke ich tatsächlich, dass es mir manchmal gelingt, innerlich zur Ruhe zu kommen. Sozusagen, als ob ich jetzt so eine Datei geschlossen hätte, abgespeichert hätte, und jetzt habe ich meinen Arbeitsspeicher wieder frei für das Alltägliche. Mhm. Der Pater Kentenich hat noch im Gefängnis in Koblenz, wo er damals mitrechnen musste, er kommt nach Dachau, ein Dankgebet geschrieben für seine mögliche Befreiung. Und er hat die Schwestern gebeten, dass sie dann dieses Dankgebet, was er dort verfasst hatte, täglich beten. Also bringt mit Dank eure Bitten zu Gott, sozusagen als ob ihr es schon erhalten hättet. Das fördert tatsächlich eine gewisse Zuversicht. Und Dank heißt auch, ich erinnere mich an die Gelegenheiten, wo Gott mir schon Gutes getan hat. Das fördert also nochmal auch die Zuversicht und mindert die Zweifel.
Ich begrüße nun Frau Kaiser am Telefon. Grüß Gott.
Grüß Gott. Grüß Gott, Herr Pater Buße.
Grüß Gott.
Grüß Gott, herzlichen Dank für den schönen Vortrag. Das hat mir sehr viel gegeben im Augenblick. Ich habe eine Frage an Sie. Ist das ein Buch, aus dem Sie vorgelesen haben, von dem Journalisten?
Ja, das.
Wenn Sie mir gerade den Titel sagen?
Das heißt direkt, Gott existiert, ich bin ihm begegnet.
Gott existiert. Und der Journalist?
André Frossard. Also Frossard mit Doppel-S.
Ich bin noch am Schauen. Ich bin ihm begegnet.
André Frossard.
Frossard, F-R-O-S-S-A-R-D.
A-R-D, ja.
A-R-D. Okay.
Bitte schön.
Haben Sie einen Verlag da?
Das war mal so Herder Taschenbuch. Also das ist ja 69 schon rausgekommen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es eine aktuelle Auflage gibt.
Oder also 69 ist es rausgekommen. Dann sollte das mal im Antiquariat zu bekommen sein.
Bestimmt, ja.
Okay. Ja. Vielen herzlichen Dank, Herr Goldsucht, für den Vortrag. Auf Wiederhören.
Danke. Wiederhören. Danke. Auf Wiederhören, Frau Kaiser. Wir werden auch recherchieren, ob es eine aktuelle Ausgabe gibt, dieses Buch, ob es neu erschienen ist. Und wir werden die Daten natürlich im Radio Horeb Hörerservice aufliegen haben. Zu diesem Buch und zu diesem Zeugnis, das Sie uns gebracht haben, den Schwerpunkt der heutigen Betrachtung, habe ich eine kurze Frage. Wie schildert er eigentlich seinen weiteren Lebensweg mit dieser neuen Dimension?
Gut, es hat sich dann ein Kreis von Konvertiten um ihn gebildet, einfach weil er so überzeugend sprach und das war so ungewöhnlich, dass er in diesem Milieu, also ohne jede Vorzeichen, dann da katholisch wurde. Es war auch nochmal ein langer innerer Kampf von diesem gedanklichen Gebäuden. Bissler sagte, dass dann die Trümmer davon noch um ihn herum lagen, also sich auch gedanklich das alles anzueignen und dann zu der konkreten Kirche, auch wie sie sich eben auch darstellt, auch irdisch wahrnehmbar war, dazu Ja zu sagen, das war nicht so einfach. Aber einfach diese Überraschung über Gott, wie er ist und wie er existiert, dass also etwas von seinem Feuer auch auf viele seiner Altersgenossen dann übergesprungen. Aber über das eigentliche Geheimnis, da hat er dann wirklich dann lange, lange Zeit geschwiegen.
Und erst dann 1969 hat er das zu Papier gebracht. Ist vielleicht auch eine Vorsehung Gottes, dass er es aus einer gewissen Distanz dann eigentlich nüchterner betrachtet hat, obwohl, wie er das dann ausdrückt, ja schon eine große Emotionalität dann durchleuchtet. Aber er war auch nach dieser langen Zeit des Wiedergebens, diese Erfahrung muss eine Wucht gewesen sein.
Ja, und eben das Schöne ist, dass eigentlich mit diesem präzisen Beschreiben eigentlich genau diese Theorien von Ungläubigen, wie es zu solchen religiösen Erweckungsbewegungen, Erlebnissen kommen könnte, alle ad absurdum führt.
Frau Lothmann begrüße ich nun am Telefon. Grüß Gott.
Grüß Gott.
Bitte.
Schönen guten Tag, Herr Pater Busse. Ich habe vor vielen, vielen Jahren in all meinen täglichen Gebeten ein Gebet gehabt. Es ist ein Auszug aus vielen anderen Bitten. Und da heißt es, forme uns zu Eltern, zu priesterlichen Vätern und Müttern, damit wir durch Wort und Beispiel unseren Kindern den Weg zum Himmel weisen. Hilf uns, jedes Kind in seiner Art anzunehmen und zu beheimaten. Lass uns selbstlos seiner Berufung dienen, die Gott in sein Herz gelegt hat. Vor allem dann, wann er es zum Priestertum oder in einer religiösen Gemeinschaft führen will. Es sind viele Jahre vergangen und jetzt ist unser Sohn schon über 10 Jahre Priester. Vor einiger Zeit ist mir erst dieses Gebet wieder in den Sinn gekommen. Ich habe also gebetet um Priesterberufe und selbst in meiner eigenen Familie ist so etwas geschehen. Dafür danke ich ganz herzlich.
Danke, Frau Lothmann, für dieses Zeugnis. Man ist sicher sehr überrascht und sehr berührt, wenn so etwas in der nächsten Nähe, in der unmittelbaren Familie Wirklichkeit wird. Pater Busse, haben Sie auch ähnliche Erfahrungen gemacht?
Ja, ich denke an ein Gebet, wo ich mein Muttergottesbild als Pfarrer damals in Thüringen gekrönt habe, wo ich die Gottesmutter gebeten habe, sorgt dafür, dass irgendwie in dieser schwierigen Diaspora-Situation was Neues aufbricht. Und ich habe dieses Gebet dann 1994 wiedergefunden. Da war die Wende passiert. Ich war nach Österreich gekommen. Ich war jetzt freigestellt für die Familienarbeit und bin in einer Art und Weise eigentlich dann erhört worden, wie ich sie damals, als ich dieses Gebet formuliert habe, 1986, mir gar nicht vorstellen konnte. Da habe ich mich nochmal so richtig, das kam so richtig Schauer, du bist in einer Art und Weise erhört worden, wie du das damals dir in deinen kühnsten Träumen nicht hast vorstellen können. Mhm. Also für mich ist auch die ganze Wende nicht ein rein politisch-gesellschaftlicher Vorgang, sondern Gott hat sich unseres Volkes neu erbarmt. Und ich freue mich auch, dass jetzt gerade so um den 3. Oktober rum auch viele kirchliche Verantwortliche den Mut gehabt haben, das nicht nur als politisch-gesellschaftliches, sondern auch als religiöses Ereignis zu deuten. Gott hat sich unseres Volkes erbarmt, oder wie es im Magnificat heißt, er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen.
Vielen Dank, auf Wiederhören.
Danke, Frau Lothmann, vielen Dank für Ihren Anruf. Ja. Danke. Ja, ein ganz prominentes Beispiel an Fürbittgebet mit Beharrlichkeit. Das hat ja in der Geschichte den heiligen, jetzt nicht seinen Ambrosius, der Ambrosius hat ihn dann geweiht.
Augustinus,
ja, er war sein Schüler. Augustinus war der Schüler des Ambrosius, des Erzbischofs von Mailand. Und seine Mutter, Augustinus' Mutter, hat ja jahrelang, jahrzehntelang um seine Bekehrung gebetet. Ist das sicher eines der prominentesten Beispiele in der Kirchengeschichte, könnte man sagen.
Ja, und da möchte ich gleich anknüpfen. Die Frau Luttmann hat es ja in ihrem Gebet auch formuliert. Natürlich ist es manchmal so, dass Kinder in ihrer Jugend oder jungen Erwachsenenzeit manchmal Wege gehen, wo sie ihre Eltern enttäuschen, wo sie von Gott nichts wissen wollen. Und gerade in solchen Zeiten ist mir wichtig, dass Eltern jetzt nicht aus der Analyse, so ist es, dann nur fragen, was habe ich denn bloß falsch gemacht? Und dann sich vielleicht auch unberechtigterweise Schuldvorwürfe machen, sondern dass sie einfach dann wirklich im Bitten bleiben und einfach dem lieben Gott sagen, du hast mehr Fantasie, mehr Möglichkeiten, mach du doch was, wir haben getan, was wir konnten, jetzt sind wir vergleichsweise ohnmächtig, sie sind selbstständig. Und ich merke einfach, wenn Eltern in dieser Zuversicht zu Hause sind und nicht sich selbst den Boden unter den Füßen wegziehen, indem sie immer nur rumstochen, was haben wir denn bloß falsch gemacht, dass das ihnen selber gut tut, den Eltern, und dass sie auch selber irgendwo wieder froher werden. Und ich habe auch genügend Beispiele, wie tatsächlich dann manchmal nach Jahren oder Jahrzehnten dann Menschen zurückgefunden haben zur Kirche.
Und ist nicht das eigentlich jetzt in der Verwandtschaft, wenn man so diese nahe Beziehung von Menschen kennt und wenn man jetzt selber gläubig ist und auch diese Tragik oft sieht, wie sich Geschwister oder vielleicht auch Eltern oder Kinder jetzt von Eltern aus gesehen vom Glauben entfernen, ist nicht das das Urbitten und Flehen zu Gott, dass alle gerettet werden?
Genau, und das wissen wir ja, dass gerade wenn es um das ewige Heil geht, Gott Gebete absolut erhört und bei Bitten um zeitlichen Gütern dann eher nochmal selber prüft, ist das jetzt gut für den oder nicht. Und die Bitten erhört er bedingt, so formuliert es der Katechismus.
Ja, ja. Gut, an dieser Stelle bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen, Pater Elmar Busse, für die Betrachtung der Stelle aus dem Philipperbrief und auch für dieses eindrucksvolle Zeugnis, das Sie uns nahegebracht haben, des französischen Journalisten André Frossard. Das ist sicher empfehlenswert und wir werden an dieser Stelle noch einmal gesagt recherchieren, ob es dieses Buch Gott existiert, ich bin ihm begegnet, ob es das in einer Neuauflage gibt. Im Radio Horeb Hörerservice werden Sie das erfahren. Ich bedanke mich und wünsche Ihnen Gottes Segen und nun bitte ich Sie, lieber Pater Elmar Busse, um den priesterlichen Segen für uns alle.
Gerne. Auf die Fürsprache unserer lieben Gottesmutter, segne uns und alle, um die wir uns Sorgen machen, alle, die wir im Herzen tragen, alle, die uns ihre Probleme und Nöte anvertraut haben, der allmächtige Gott, und lasse Wunder geschehen, Gott der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Amen.